ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Es war Nullzeit, die Präsentation für die Führungskräfte vorzubereiten.
Am Abend vor der Klausur war die Geburtstagsparty meiner besten Freundin.
Für auf den letzten Drücker lief es okay.
Dieser Fahrprüfer lässt Frauen grundsätzlich durchfallen, auch wenn ich dem protzigen SUV nicht die Vorfahrt genommen hätte.
Die Klausur gerade mal knapp bestanden?
Der Job. Großraumbüro statt Chefetage?
Die Fahrerlaubnis nicht erteilt? Der Pfad zum Erfolg ist gepflastert mit Hindernissen.
Das Schicksal arbeitet gegen mich.
Heute ist nicht mein Tag.
Die ganze Woche ist nicht meine Woche.
Mein ganzes Leben ist nicht mein Leben.
Das Wetter, der öffentliche Nahverkehr, die grantige Nachbarin.
Möglicherweise steht man sich aber auch selbst im Weg. Durch die Art und Weise, wie man Dinge angeht oder versucht, bestimmte Situationen zu vermeiden.
Jedenfalls sicher gilt, allein ist man als sich selbst Blockierender nicht. Die Ratgeberregale in den Buchhandlungen stehen voll mit Literatur zum Thema Selbstsabotage. In Social Media wird das Phänomen in diversen Facetten diskutiert. Das Internet bietet zig Fragebogen.
Wann sabotierst du dich selbst?
Warum sabotierst du dich?
Weswegen solltest du das lassen?
Wie änderst du dich und damit alles?
Das Problem ist bloß, was in bunten Bänden und auf knalligen Lifestyle-Webseiten angeboten wird, fällt aus wissenschaftlicher Sicht größtenteils in die Kategorie Küchenpsychologie. Und der Begriff Selbstsabotage für jedwedes, was man sich selbst so in die Bahn werfen oder als Ausrede anführen könnte, wohl eher ein Modewort.
Wenn wir jetzt an Sabotage denken, dann denke ich an Gleise, an Züge, an jemanden, der Kabel im Brand steckt. Das ist ein bewusster Akt. Sabotage ist auch in gewisser Weise ein gewalttätiger Akt.
Erklärt Dr. Ulrich Goldmann. Er leitet den Bereich Psychotherapie am MUNIP, dem Münchner Universitären Ausbildungsinstitut für psychologische Psychotherapie.
In der Psychologie wird mehr im Englischen der Begriff Self-Handicapping hergenommen, ja, also Selbstbehinderung übersetzt ins Deutsche, und der ist natürlich etwas milder.
Selbstbehinderung gilt nicht als klinische Diagnose, Krankheit oder Persönlichkeitsstörung. Die Wissenschaft sammelt unter dem Begriff eine ganze Reihe an Verhaltensmustern.
Verhaltensweisen, mit denen Menschen ihre Erfolgschancen bewusst oder unbewusst selbst vermindern. Generell. Oder lediglich in speziellen Zusammenhängen. Das Ziel dabei ist stets, und das klingt auf den ersten Blick paradox, auf Biegen und Brechen den Selbstwert erhalten.
Sich keine Blöße geben, das Gesicht wahren, anderen und sich selbst gegenüber.
Die Gründe dafür und Strategien dabei faszinieren Forscher wie Malte Schwinger. Er ist Professor für Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Marburg. Studien zum Thema Selbstbehinderung gibt es inzwischen vor allem im Segment Lernen und Ausbildung.
Der Grundgedanke dahinter ist immer der, jemand hat Angst vor einer bestimmten Situation, einer bestimmten Bewertung. Das ist bei Studierenden, wo wir das viel untersuchen, häufig irgendeine Art Prüfung, eine Art Klausur. Und da ist die Sorge, dass das schief gehen kann. Und wenn das schief geht, hat man Angst, dass das den Selbstwert bedrohen könnte, dass man sich danach als Person eben nicht gut fühlt, als wertlos fühlt.
Die Lösung?
Eine eventuelle negative Bewertung unbedingt ausschließen.
Und zwar schon im Vorfeld.
Wenn ich eben Angst habe, in der Klausur zu versagen, dann sollte ich mir irgendeine Ausrede zurechtlegen, die dann hinterher erklärt, warum ich nicht so gut war in der Klausur. Das ist die Idee.
Das Radl hatte auf dem Weg einen Platten.
Im Prüfungsraum war es wahnsinnig stickig.
Der Hund hat meine Vorbereitungsunterlagen gefressen.
Spannend dabei, Erklärungen dafür, warum es mit einer besseren Note in der Klausur nicht geklappt hat, suchen Selbsthandicapper eher selten im Außen. Solche Rechtfertigungen gibt es schon auch. Aber in der Regel sucht man die Erklärung bei sich. Darum war ich nicht so toll oder konnte nicht so toll sein. Halskratzen und leichter Husten, plötzlich fühlt man sich damit richtig krank. Genauso erklärt man es den Studienkollegen. Der wesentliche Punkt bei all dem, trotz schwerer Grippe tritt man zur Prüfung an.
Unter derlei Bedingungen muss man ja dann mehr als froh sein über ein gerade noch bestanden. Es kann aber auch das ganz große Programm von »Ich reite mich wo richtig rein« sein, erzählt der Münchner Psychotherapeut Ulrich Goldmann aus dem Praxisalltag.
Das waren auch so Situationen, die häufig genannt werden. Wenn man zu spät ins Bett geht, sehr viel Alkohol trinkt oder ausgeht oder sonst was und dann am nächsten Tag ausgesprochen müde ist, die Prüfung dann schreibt. Und wenn es dann schief geht, hat man eine fertige und stichhaltige Erklärung, warum es denn schief gegangen ist. Und in der Psychologie, und da gibt es einige Experimente dazu, wird angenommen, dass das im Dienste dessen steht, dass es situativ, also auf die Situation bezogen, nicht geklappt hat, weil ich zu lange aus war.
Der Grund des Scheiterns ist so nicht ehrenrührig und kratzt nicht am Selbstwert. Man ist nicht etwa zu wenig intelligent, fachlich nicht geeignet. Nein, die Partyeinladung ging einfach vor. Ehrensache, lange ausgemacht. Freundschaftsdienst. Man ist eben ein Hecht.
Allerdings ein ziemlicher Kurzfristhecht.
Ja, das ist so der Haken da dran. Man bleibt tatsächlich eigentlich eher unzufrieden.
Bilanziert der Marburger Kinder- und Jugendpsychologe Malte Schwinger. Für den Moment nach der Klausur nimmt so eine Ausflucht, da war diese Party, womöglich den Druck aus der akuten Situation.
Auf lange Sicht ist nichts gewonnen in Sachen angeknackster Selbstwert. Denn das ist der wunde Punkt, die verletzliche Stelle.
Die Angst resultierte ja vorher schon aus einer Erwartung, dass man es nicht kann. Und die wird natürlich durch dieses Schauspiel, was man dann da abgezogen hat, nicht anders. Also man ist weiterhin der Meinung, dass man es nicht kann. Und es hat ja, auch wenn man eine Ausrede hatte, eigentlich keinerlei gegenteiliger Beweis stattgefunden. Das heißt, wenn die nächste Prüfung ansteht, geht eigentlich alles von vorne los.
Ein Kreislauf, der einen irgendwann gefangen nimmt und den man mitunter gar nicht als solchen begreift, erinnert sich Rita. Sie will anonym bleiben. Nach Coaching und Therapie ist Rita inzwischen überzeugt.
Es ist sicherlich gut, sich zu überlegen, will ich das nicht? Was will ich überhaupt? So, das führt ja auch im Endeffekt dann auch zu mehr Zufriedenheit.
Jahrelang war für Rita klar, im Beruf will sie sich keine Patzer leisten, sondern perfekt sein. Und auch so wahrgenommen werden von ihrem Kollegenkreis, dem Chef.
Um mögliche Fehler im Vorfeld abzupuffern, überfrachtet sie sich mit Projekten, springt überall ein, hebt die Hand und ist im Team bald abonniert auf Zusatzaufgaben. Ein Verhalten, das Psychotherapeut Goldmann von einigen Klienten kennt.
Jemand muss einen Vortrag halten und auf PowerPoint etwas machen und es gibt eine neue Version und man hat noch nicht Zeit gehabt, aufgrund der vielen, vielen anderen Aufgaben, die man hat, sich in die neue einzuarbeiten, weil noch diese Besprechung gestern war und man noch in dem Projekt XY engagiert ist. Das wären auch selbstwertdienliche Aussagen.
Auf den ersten Blick positive selbstwertdienliche Aussagen. Man ist viel beschäftigt, hält alle Bälle in der Luft, auch die der Kollegen, deren Aufgaben man netterweise mitwuppt. Allein holt man die Kohlen aus dem Feuer und macht das Beste daraus. Auch wenn das dann nicht perfekt ist, unter den gegebenen Umständen ist man über sich selbst hinausgewachsen. Für alle.
Aber halt auch ohne alle.
Wenn man sich überlegt, wie man sich dann präsentiert vor anderen, kann man sich auch vorstellen, na, auf die Dauer erzeugt das jetzt auch nicht unbedingt ein günstiges Bild von sich selbst.
Ein häufiges Beispiel: Man legt die Latte erst hoch und bekommt anschließend Bammel, den Mund zu voll genommen zu haben.
Klar, promoviere ich.
Klappt die Stelle in Frankreich nicht, wechsle ich die Firma.
Diese Frau wird mich heiraten.
Wenn ich so ein Ziel konkret formuliere und das vielleicht auch noch gegenüber anderen kommuniziere, dann bin ich auch eine Art Selbstverpflichtung eingegangen. Dann kann ich ohne Gesichtsverlust oder ohne Erklärung nicht mehr hinter mein Vorhaben zurück.
Irgendwann erkennt das auch Rita. Sie kommt aus ihrer damaligen Perspektive beruflich nicht vom Fleck. Trotz ihres Engagements an allen Ecken und Enden und obschon das Familie und Freunde von ihr zu erwarten scheinen. Im Team hat sie keinen Rückhalt. Dabei reibt sie sich auf, um es den Kollegen und dem Chef recht zu machen, zuvorkommend und perfekt zu sein.
Perfektion ist ihre Richtschnur.
Elternhaus und Schule wünschten sich das Vorzeigekind. In späteren Beziehungen müht sich Rita, eine Musterpartnerin zu sein. Um jeden Preis perfekte Harmonie, totale Symbiose. Bloß
auf längere Sicht gesehen sieht man auch, dass es sich nicht unbedingt auszahlt. Also von wegen, dass man Respekt dadurch bekommt.
Rita fängt an, genauer hinzuschauen. Was tut sie wann, um was damit zu erreichen? Und was ist tatsächlich das Resultat? Für viele kann eine ehrliche Selbstbeobachtung ein guter erster Schritt sein, weg von den gewohnten selbstbehindernden Verhaltensmustern, empfehlen Therapeuten. Eine Paradelösung dafür, sich von heute auf morgen mal endlich nicht mehr selbst im eigenen Lebensweg zu stehen, gibt es nicht. Manchmal genügen offene Gespräche im engen Familien- oder Freundeskreis. Warum komme ich nicht ans Ziel? Was meint ihr?
Oft braucht es professionelle Unterstützung. Veränderungscoaching, Gesprächstherapie, bei der man aufschlüsselt, woher kommt mein innerer Druck, die häufige Unzufriedenheit und das Gefühl der Selbstunwirksamkeit, des Ausgeliefertseins.
Hierin liegt eine Krux. Denn in gewisser Weise handelt man ja aktiv, sucht und konstruiert Ausflüchte, Erklärungen. Dennoch bleibt da der Eindruck von, ich muss noch mehr tun, mehr vorbeugen, weitere Vorkehrungen schaffen, falls es schlecht ausgehen sollte.
Dabei gilt, selbstschädigendes Verhalten kann durchaus auf einen Bereich im Leben beschränkt sein und zieht sich nicht durch wie ein roter Faden. Wer in Prüfungssituationen den eigenen Erfolg torpediert, macht das nicht unbedingt auch bei Rendezvous oder ersten Dates. Wer sich im Job immer auf Festanstellungen bewirbt, für die er nicht geeignet ist, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass er viel lieber Freiheit lebt, als Karriere zu machen, wie alle erwarten, der weiß vielleicht beim Fußball sehr wohl, dass er linkes Mittelfeld spielen will und sonst nichts.
Studien zeigen, je nach Situation sind die Strategien mannigfach, wer sich wann wie selbst manipuliert.
Nach dem Motto, schöner scheitern. In der Sicht von außen auf mich, aber auch in der Innenperspektive.
Die Innenperspektive austricksen und zugleich nach außen positiv wirken. Nicht wenige versuchen das über die Taktik, sich nie festlegen. Spannende Zukunftspläne oder Beziehungsabsichten werden durchaus angedeutet. Doch konsequent bleibt man im Ungefähren. Anderen gegenüber und sich selbst.
Und wenn ich den Schluss fest fasse, dann kann ich auch scheitern. Und wenn ich ihn nicht fasse, dann kann ich ja immer sozusagen mich drum herummogeln, ein Scheitern einzugestehen.
Ein Scheitern weniger schmerzhaft machen, den Gesichtsverlust weniger groß. Das sind oft genannte Gründe für Selbstbehinderung. Ein ebenfalls bekannter Faktor, der jedoch weit schwerer dingfest zu machen ist, ambivalente Motivationen.
Das heißt, man möchte mehrere Dinge gleichzeitig erreichen, die sich aber gegenseitig ausschließen. Oder man meint, jenes eine zu wollen, weil man es seit jeher wollte. Oder weil einen andere an der Stelle, in der Rolle etc. sehen. Oder weil jede Logik diesen nächsten Schritt, nun ja, logisch macht.
Innen drin würde eine leise Stimme etwas anderes sagen. Doch die umher sind lauter, überzeugender.
Logischer.
Jetzt hat er so lang studiert.
Im Freundeskreis sind inzwischen alle verheiratet. Man muss auch erwachsen werden.
Nach all den Jahren in der Firma gehört sie doch mal ins Management.
Eine Führungsposition haben, naja, das bringt Verschiedenes mit sich. Ich muss mehr arbeiten, ich werde mehr Verantwortung haben, ich werde auch nicht umhin kommen, unangenehme Gespräche zu führen, Leute vielleicht mal einzugrenzen, im schlimmsten Fall vielleicht mal sogar disziplinarische Maßnahmen oder Ähnliches auszusprechen. Und es gibt Leute, die einfach Scheu davor haben. Und wenn das nicht bis ins Detail bewusst durchdacht ist, dann können das gegenteilige Motivationen sein, die einen so ein angebliches Ziel eigentlich immer wieder ausbremsen, sodass die Ambivalenz, die unter der Oberfläche da ist, eigentlich von der Verwirklichung eines Zieles dann uns immer wieder abbringt.
Eigene Ambivalenzen zu erkennen und zuzugeben, das kann ein schwieriger Prozess sein, weiß Psychotherapeut Ulrich Goldmann. Zunächst hilft eine persönliche Kosten-Nutzen-Aufstellung. Was gefällt mir an diesem Job, diesem Lebensziel, an dieser Beziehung? Was nicht? Was traue ich mir in Bezug darauf zu? Was weniger?
Dafür muss man reichlich ehrlich mit sich sein.
Und überhaupt bemerkt haben, dass man in so einer Ambivalenz feststeckt.
Rita stellt irgendwann fest, die Angst davor, nicht perfekt zu sein oder nicht als perfekt wahrgenommen zu werden, reibt sie auf. Es tut ihr nicht gut, sich mit Arbeit zu überhäufen, ständig Zusatzprojekte anzunehmen, nur um zum Chef sagen zu können, Es war drumherum noch derart viel anderes. 1000-prozentig ist es jetzt nicht geworden, aber unter den Umständen.
Jedoch, ihr fehlt die eigene Mitte, aus der sie für sich selbst Wert schöpfen könnte. Den sucht sie in der Bestätigung von außen.
Natürlich sind Personen, die von ihrer Grundanlage her etwas unsicherer sind, etwas neurotischer sind, etwas geringeren Selbstwert haben, die sind natürlich gefährdeter, auch sich in ihrem Selbstwert bedroht zu fühlen.
Bestätigt der Marburger Kinder- und Jugendpsychologe Malte Schwinger.
Da reichen schon Kleinigkeiten in Anführungsstrichen in der Umwelt, die dann so ein Verhalten auslösen.
Rita erkennt, sie ist oft so damit beschäftigt, vorzubeugen und abzupuffern, dass jemand sie oder sich selbst nicht als perfekt empfinden könnte, dass sie gar nicht weiß, was dieses Perfekt im Grunde meint und wohin es führen soll. Für sie ganz persönlich.
Was will ich? Mensch, alle wissen, was sie wollen. Nur ich weiß es im Endeffekt nicht. Wie finde ich denn raus, was ich will, was meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Ziele? Da habe ich auch gedacht, okay, wie möchte ich sein?
Rita hilft es, regelmäßig Tagebuch zu schreiben. Was hat heute gut geklappt? Was fühlte sich komisch an? Im Coaching nimmt sie sich wöchentlich neue Aufgaben vor. Ich traue mich, Nein zu sagen zu Zusatzaufgaben. Konzentriere mich auf meine Arbeit. In diesem Rahmen werden für sie auch Fehler besprechbar.
Und siehe da, manches, was sie als Fehler fürchtet oder als nicht perfekt wertet, beurteilen andere weit weniger drastisch. Das Coaching eröffnet Perspektiven.
Aber Achtung, das klingt nach simpler Lösung für ein auf den ersten Blick vielleicht eher merkwürdig daherkommendes Selbstsabotageprogramm. So einfach ist es nicht.
Meist steckt da ein zäher und auch schmerzhafter Kampf dahinter. Ein dauernd wieder neues Austarieren des eigenen Selbstwerts, den man, und das ist die Herausforderung, nicht aus sich selbst schöpft.
Sondern abhängig ist davon, was schreiben andere mir zu?
Personen mit geringerem Selbstwert, geringerem Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten wählen dann meistens eben auch Aufgaben, die entweder sehr einfach sind, wo sie nicht scheitern können, oder Aufgaben, die viel zu schwer sind. Dann haben sie wieder einen Grund, warum sie gescheitert sind.
Eine Entwicklung findet nicht statt.
Man bleibt in der Selbstbehinderungsspirale stecken. Ein weiterer typischer Mechanismus dabei: chronische Aufschieberitis. Stets alles auf den letzten Drücker. Was immer unter solchen Umständen noch geschafft wird, muss als Erfolg verbucht werden, weil zumindest besser als nichts.
Der Fachbegriff für dieses ständige Hinausschieben ist Prokrastination. Und so kavaliersdeliktig, wie es sich eben anhörte, ist das nicht unbedingt. Tatsächlich lassen solche Verhaltensweisen, sobald sie chronisch werden, Leben durchaus aus dem Ruder laufen. Das gilt für jegliche Art der Selbstbehinderung. Wer sich über lange Zeit jeden Erfolg selbst verbaut, läuft Gefahr, in eine Depression zu geraten.
Natürlich kommen zu uns auch Leute, die eher schon länger Probleme mit der Zielverwirklichung haben. Und wenn mir das über Jahre nicht gelingt, und da gibt es auch ein bisschen Forschung dazu, dann kann auch sowas wie eine depressive Entwicklung stattfinden. Weil es ist ja schließlich auch eine ganz wichtige Variable, Selbstwirksamkeit nennen wir die, dass wir was vorhaben, das versuchen zu gestalten. Und wenn das gelingt, dann ist das für unsere Psyche gut. Und wenn das permanent misslingt, dann ist es für unsere Psyche riskant. Und das wäre ein Faktor, der zur Entstehung von Depressionen beiträgt.
Deshalb rät der Münchner Psychotherapeut Ulrich Goldmann dazu, vorsichtig zu sein mit schnellen Urteilen und Ratschlägen mal eben aus der Hüfte.
Seid ihr nicht im Weg?
Trau dich einfach.
Fang halt früher mit dem Lernen an.
Gewohnte und für sich wenigstens phasenweise als hilfreich empfundene Strategien wirft niemand so schnell über Bord.
Vor allem dann nicht, wenn sie darauf abzielen, den Selbstwert positiv aufzuladen.
Manche sind auch so cool, dass sie mit ganz wenig Lernen nicht nur Vierer abstammen, sondern bessere Noten. Das habe ich mehrmals in der Praxis jetzt gehabt, dass das in der Schule gut ging. Dann geht jemand in das Studium, aber es geht im Studium überhaupt nicht mehr rundum, weil die Anforderungen wesentlich höher sind. Wenn man sich für eine Prüfungsphase mit 5 Prüfungen am Ende des Semesters wirklich strukturiert vorbereiten muss und planen muss, das geht dann nicht mehr mit aus dem Ärmel schütteln. Und dann wird es manchmal wirklich ziemlich eng.
Und frustrierend, denn Ausrede ist in dem neuen Umfeld nicht mehr. Ab da fordert das Leben ernsthafte Entscheidungen.
Wobei das nicht bedeuten muss, ab jetzt nur noch Selbstgeißelung, Selbstabrechnung, gnadenlose Analyse des eigenen Ichs. In Maßenbetrieben darf man durchaus auch mal das Wetter, den Professor mit seinen unverständlichen Fragen, die Welt oder das Universum an sich dafür verantwortlich machen, dass es die Klausur verhagelt hat. In der Psychologie spricht man von Self-Serving Bias, auf Deutsch selbstwertdienliche Verzerrung.
Trotzdem, Rita hat für sich beschlossen, um rauszukommen aus der jahrelangen Selbstbehinderung, bleibt sie doppelt wachsam. Augen auf, bei sich und bei anderen.
Seitdem ich das bei mir, sag ich mal, entdeckt habe, sehe ich einige, die das haben. Und manchmal geht der Schuss halt auch nach hinten los, weil es dann too much ist. Ja. Es kommt irgendwann mal der Moment, da spürt man, das Ganze tut mir nicht gut. Und man sieht einfach auch, dass man selber so seine eigenen Wünsche und seine eigenen Bedürfnisse nicht verfolgen kann.
Genau darum sollte es aber gehen. Eigene Wünsche erkennen.
Sich ausprobieren. Ohne die Sicherheitsausrede schon parat zu haben, um, was immer passiert, anderen und sich selbst ein positives Bild zu garantieren.
Statt sich im Weg zu stehen, sich selbst zu behindern, auch mal aktiv den Kurs ändern, wenn der Pfad sich nicht mehr richtig anfühlt.
Unterm Strich gilt schließlich, nur wenn man alte Träume loslässt,
können neue wachsen.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Mein Mensch ist wieder da, mit neuen Geschichten über Begegnungen, die ein Leben verändert haben. Die Protagonisten sind an einem Punkt, an dem sie merken, das kann doch nicht alles gewesen sein. So geht's nicht weiter. Aber was tun? Und dann ist da plötzlich jemand, der im entscheidenden Moment das Richtige tut oder sagt. Auf einmal wird etwas möglich, was vorher nicht möglich war. In einer Folge lernt ihr zum Beispiel Gülay kennen, die in einer sehr traditionellen Ehe gefangen ist und sich viele Jahre lang nicht daraus befreien kann. Das hat viel mit ihrer Vergangenheit zu tun. Doch dann sieht sie in einem Film eine Frau, die ihr Leben in die Hand nimmt. Gülay ist wie elektrisiert und wagt schließlich etwas, das sie nie für möglich gehalten hätte. Hört doch mal rein. Mein Mensch, neue Folgen jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.